willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin Radiomoderatorin und Hundetrainerin und Cookie ist mein Tierschutzhund und Podenco-Mix aus Mallorca, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder diese vermitteln. Und gemeinsam sprechen wir über Chancen und Herausforderungen im Leben mit Tierschutzhunden. Heute sind wir mit Marie in Belgien verbunden. Sie ist Hundesitterin und Dogwalkerin, außerdem angehende Hundepsychologin. Wir haben über Cookies Instagram-Account zueinander gefunden, was mich sehr, sehr freut, weil sie auch die Geschichte ihres Tierschutzhundes Flynn erzählen möchte. Als erstes wollte ich aber von ihr wissen, Marie, du kommst eigentlich aus Mönchengladbach. Wie hat es dich denn nach Belgien verschlagen?
Ja, die große Liebe. genau, ich bin letztendlich für meinen Mann nach Belgien gezogen, einfach weil es von den wirtschaftlichen Aspekten her viel besser war. Er einen sehr guten Job hat und er sagte, er würde gerne da bleiben. Und genau, ja, dann haben wir ein neues Abenteuer begonnen, also ich doch.
Auf jeden Fall, das Land zu verlassen und ein neues Land zu betreten und da zu arbeiten. Ich bin ja nur von Hannover nach Berlin gegangen, aber von Deutschland nach Belgien ist natürlich, und vor allen Dingen die Sprache, ist ja auch spannend.
Ja,
sehr schön.
Das stimmt.
Und du arbeitest mit Hunden und wenn man sieht, was du alles machst, scheinst du ja schon länger mit Hunden zusammenzuleben. Ist das richtig?
Ja, also wir hatten als Kind schon, der erste Hund damals war ein Labrador-Retriever und wenn ich mich recht erinnere, hatten meine Eltern den damals auch bei einem Züchter geholt. Und für uns Kinder war das super, ne? Wir sind da rein, da liefen ganz viele Hunde rum, das war sehr beeindruckend. Und da hatten wir dann auch einen Welpen adoptiert. Und letztendlich muss ich aber auch hinzufügen, dass mein Vater auch mit Hunden gearbeitet hat in der Vergangenheit und ich denke, dass ich das Gefühl für Hunde da ein bisschen von mitbekommen habe. Und dann hatten wir, als ich im Teenageralter war, einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert, aus Deutschland. Die wurde damals in einer Wohnung gefunden von ihrer Hälterin, die gestorben war und kam dann in eine Pflegefamilie. Und die sind wir uns dann angucken gegangen. Und was soll ich sagen, der Hund hat uns ausgesucht. Wir waren dann beim Gespräch und Nelly saß 2 Stunden lang auf meinem Schoß. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, weil wir darüber nachdenken wollten, eine Nacht drüber schlafen wollten, am nächsten Tag bekam er die Nachricht, dass der Hund ganz unglücklich wäre, seitdem wir weggegangen wären.
Oh.
Ja, was soll ich sagen? Am nächsten Tag war Nelly bei uns.
Was war denn Nelly für eine Hündin?
Das war eine Affenpinscher-Hündin. Also es ist so lustig gewesen, weil wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Die Vermittlerin hatte immer nur gesagt, das wäre ein ganz toller Hund und super lieb. Und also wirklich, die hat die in alle Himmel gepriesen. Und auf dem Weg dahin habe ich mir nur gedacht, ich hoffe, das ist kein Hund mit so einem Übergebiss. Ja, was soll ich sagen? Es war ein Hund mit einem sehr tollen Übergebiss. Ja, aber es war okay. Es war ein Schatz von Hund.
Ja, das heißt, da hat sich super eingefügt und da hattet ihr keine großen Herausforderungen zu meistern.
Überhaupt nicht. Also es war Wahnsinn. Der Hund war klasse.
Ja. Oh, schön.
Ja.
Und du wolltest heute die Geschichte deines Tierschutzhundes Flynn erzählen. Wie lange lebt der denn schon bei dir und wie habt ihr euch gefunden?
Ja, also Flynn lebt jetzt seit 2 Jahren bei uns, seit Anfang Oktober. Oder jetzt eigentlich auf den Tag genau tatsächlich. Vor 2 Jahren sind wir den auf den Tag genau holen gegangen. Und zwar fing das eigentlich an mit einer Freundin, die einen Hund aus dem Tierschutz hatte aus Bulgarien. Und ich hatte ein paar Fragen gestellt. Nach dem Tod von der Nelly konnte ich mich ganz schwer wieder an einen neuen Hund gewöhnen und wollte auch ganz lange keinen. Und ja, dann kam doch wieder die Sehnsucht nach einem neuen Familienmitglied. Und sie hatte mir dann erzählt, dass ihre Freundin im Tierschutz arbeitet und ihr den Hund vermittelt hat. Und hat mir dann erzählt, wie das dann vonstatten gegangen ist. Und sie sagte, der Hund war wirklich, der passte so gut an ihre Familie. Sie haben eine Katze und sie hat 2 Kinder. Und da wurde Rücksicht drauf genommen. Sie durfte ihre Wünsche nennen. Ihr wurde quasi der passende Hund vermittelt. Und das fanden wir sehr interessant. Und hatten dann Kontakt aufgenommen mit der Freundin. Und die hat uns dann auch erstmal eine Riesenfragenliste geschickt. Das haben wir dann erstmal auf uns wirken lassen und hatten dann entschieden, dass wir im nächsten Jahr das im Sommer angehen wollen, das Thema, und dass wir dann unseren Jahresurlaub nehmen werden, komplett einfach, um die ersten Wochen für den Hund komplett da sein zu können, damit er einen entspannten Start hat. Das ist ja der Wahnsinn, was die Hunde miterleben, wenn sie dann aus dem Ausland kommen, eine neue Familie, neue Umgebung. Und ja, was soll ich sagen? Wir kamen dann aus dem Urlaub im September und 2 Wochen später hatten wir einen Hund. Das war Flynn.
Wie ist das denn gekommen?
Ja, genau, es war sehr interessant. Ich hatte eine Woche, nachdem ich wieder arbeiten gegangen bin nach dem Urlaub, dann einen Link geschickt bekommen von einer Tierschutzorganisation, Ohana Dog Center hieß das. Die haben leider aufgehört mittlerweile. Und da haben wir das erste Mal Fotos von Flynn gesehen. Und ich habe dann Kontakt mit ihr aufgenommen und hatten dann eine Woche später einen Termin vereinbart, um Flynn besuchen zu kommen und kennenlernen zu dürfen. Und der Termin wurde gemacht und einen Tag später hatte ich dann einen ganz schlimmen Nervenzusammenbruch. Das hatte ich so noch nie gehabt und wurde dann auch vom Doktor tatsächlich mit 2 Wochen, ja, Krankenurlaub nach Hause geschickt und der Diagnose Burnout. Und mein Mann sagte nur zu mir: Wir warten keine Woche, du gehst den Hund jetzt holen. Und also für mich war irgendwie die komplette Welt gerade upside down und er sagte: Ich bin der Meinung, du wirst noch eine ganze Zeit zu Hause bleiben. Ich will dann auf gar keinen Fall, dass du ohne Aufgabe zu Hause bist. Ja, und dann bin ich den Hund holen gegangen mit meiner Freundin. Es war ja Wahnsinn. Also der Hund ist eigentlich selber gerade erst aus Bulgarien damals in den Niederlanden dann angekommen. Und dann kamen wir, ich habe mich eine Woche darauf vorbereitet, habe alles Mögliche geholt, was nötig war. Aber wir hatten ja gar keine Ahnung. Es war ein Welpe von 4 Monaten und ja, was braucht er alles? Was braucht er denn nicht? Eine kleine Grundausstattung geholt. Wie groß soll das Körbchen denn sein? Wir wussten ja nicht, wie groß wird der Hund. Ich wollte jetzt kein zu kleines Körbchen haben. Es waren alles so banale Fragen, die man sich gestellt hat, aber das ist letztendlich alles gut gegangen und wir haben dann den Hund geholt und der war einfach nur, der war so müde. Der war fix und fertig. Ich muss aber dazu sagen, dass die Vermittlerin wirklich Tag und Nacht zur Verfügung stand. Da war ständig Kommunikation. Ich konnte all meine Fragen stellen. Ja, und dann kam der Tag. Wir sind Flynn holen gefahren. Also beziehungsweise zum Kennenlernen eigentlich hingegangen. Aber ja, wenn man dann einen Termin zum Kennenlernen macht, stehen die Chancen ganz gut, dass man sich dann dafür entscheidet. Und wir haben ihn mitnehmen dürfen, weil die Kommunikation halt so gut war, weil alles halt transparent war. Genau, und dann kam Flynn mit uns nach Hause.
Oh, wie aufregend, auch für euch
Ja.
beide oder für euch drei dann, ne?
Ja, total.
Wie war die Fahrt mit ihm?
Sie war sehr ruhig. Also sie war wirklich sehr ruhig. Er hat nur geschlafen, hat sich kaum bewegt. Der war einfach K.O. Der war fix und fertig. Die haben auch gedacht, dass er taub wäre, weil er teilweise übers Bellen durchgeschlafen hat oder nicht wach wurde. Aber ich gehe davon aus, dass er einfach fix und fertig war. Denn er wurde damals auf einem Bauernhof geboren. Er und seine Geschwister haben alle Parvovirose gehabt. Und eine Nachbarin von dem Bauernhof hat gesehen, dass da Welpen sterben und hat eine Tierschützerin in Bulgarien angerufen, hat das gemeldet. Die ist dann hingegangen und hat sich die Situation vor Ort angeschaut und hat Flynn gefunden. Das war tatsächlich der einzige von dem Nest, der überlebt hat. Oder so gerade noch gelebt hat. Und da hat sie dann das kleine Bündel abgemagertes Welpchen mitgenommen zum Arzt. Ach, die Fotos, das war wirklich ganz furchtbar, ganz schrecklich. Und dann haben die den aufgepäppelt, medizinisch versorgt, bis er dann quasi so weit war, um ja, seine Reise ins Ausland anzugehen, um dann da seine Familie zu finden oder gefunden zu werden.
Man hat ja auch eine traumatische Erfahrung gemacht, schon als Welpe, ne?
Genau, und das merkten wir auch tatsächlich noch, aber eher am Gangbild. Mir war aufgefallen, dass er sehr steif läuft und ich war dann da bei einer Osteopathin mit ihm und sie denkt wirklich, dass es für ihn eine traumatische Erfahrung auf jeden Fall war und er das alles diese Trauer in seinem Nacken festhält. Denn die Verspannung zog sich wirklich vom Nacken bis hinten zu den Hüften, aber HD oder sonstiges war kein Thema. Sie sagte, ich glaube wirklich, dass es das Trauma war, seine Geschwisterchen zu verlieren. Aber Flynn ist so ein Hund, der überspielt gerne. Also wenn da eine blöde Situation ist, dann überspielt er gerne und will alle wieder zum Lachen bringen. Und verarbeitet demnach nicht so gut. Und das haben wir jetzt halt am Gangbild gemerkt. Das war sehr interessant. Ja, dann kam Flynn an und wir haben halt gemerkt, dass er so ruhig war. Die Tierärztin hatte dann gesagt, wir sollten dann erst nach einer Woche kommen, dass er erstmal in Ruhe ankommen kann, dass er schlafen kann. Und er war stubenrein, muss ich tatsächlich sagen. Das war super. Aber er war wirklich sehr ruhig. Na gut, wir haben dann eine Woche gewartet und sind dann zum Tierarzt, um den Chip auslesen zu lassen und so weiter. Was man halt so macht, die Adresse anpassen lassen, zu gucken, sind da noch Impfungen nötig. Tatsächlich wurde er in Bulgarien nur für die Ausreise geimpft, also musste er halt noch ein bisschen Versorgung bekommen. Und dann sagte die Dame, die liebe Tierärztin, dass es sein könnte, dass er Würmer hat. Das ist ganz normal bei Welpen. Okay, ja, ich habe eine Entwurmung mitbekommen und nach einer Woche fing dieses Tier an, sich zu übergeben und bekam Durchfall. Also da kam Wasser von vorne und hinten raus. Und letztendlich dann halt auch ein Würmchen. Und er hatte auch noch Nebenwirkungen von den Impfungen. Ich hatte da an einem Tag so panische Angst, der war am Husten, der hatte, also das war ganz furchtbar, wie Schleim im Hals und dann dieser Durchfall und ich war fix und fertig. Ich stand da, ich dachte, ich war vollkommen hilflos. Mir wurde zwar von der Tierarztpraxis gesagt, dass es sein könnte, dass er Würmer hat. Ich wurde aber nicht darauf vorbereitet, was das für Folgen haben kann, was passieren kann. Und ich musste noch einen Tag warten, bis ich ihm die Entwurmung geben durfte, wegen den Vakzins, die er davor bekommen hat. Das war für mich die absolute Hölle. Ich habe mit dem dann auf der Couch geschlafen, im Arm. Ich konnte gar nicht schlafen, weil ich ja immer Angst hatte, dass da wieder was raus muss, dass er in den Garten muss oder so. Und dann bin ich doch eingenickt und um 4:30 wieder wach geworden und habe ihm dann die Entwurmung gegeben. Und was soll ich sagen, nach 2 Stunden war das ein komplett anderer Hund.
Gott sei Dank.
Ja, wirklich, es war grauenvoll, der war voll damit. Also das war ganz schrecklich.
Furchtbar, vor allen Dingen, wenn man die Würmer sieht, dann ist es ja auch schon so weit fortgeschritten, ne?
Ja, also der hat Spaghettis ausgeschieden. Oh, ich habe nur gedacht, der arme Hund, ey. Also erst diesen schrecklichen Virus zu überleben und dann diese Fahrt und dass er dann bei uns ankam, eine komplett neue Umgebung und ja, und dann noch das. Das tat mir so leid für den armen Kerl, wirklich. Aber ja, ich habe dann die Tierarztpraxis gewechselt. Ich habe mich da nicht so gut aufgehoben gefühlt. Ich habe da auch ein paar Mal angerufen, mir wurde nicht wirklich weitergeholfen. Aber was soll ich sagen? Ich muss ehrlich zugeben, seitdem war auch nichts mehr. Also,
Okay.
er hat irgendwie die schlimmsten Sachen abgearbeitet, sozusagen. Und ab da ging es vom Verhalten her und so weiter, ging es einfach nur bergauf. Und genau, dann fing das gemeinsame Leben so richtig an.
Wunderbar. Hattest du denn irgendwelche Vorstellungen, was Flynn mit dir machen sollte? Also sollte er allein zu Hause bleiben können, mit dir Sport machen, dich unterstützen in deiner Arbeit?
Ich war ja 2 Wochen krankgeschrieben. Letztendlich war ich ein Jahr lang zu Hause. Für mich war eigentlich nur wichtig, damals dachte ich, das, was man halt so macht, ne, zur Hundeschule gehen und die Grundkommandos lernen und so weiter. Das war für mich wichtig, dass wir mit ihm uns einfach nur draußen bewegen können, ohne dass der Hund zu stark auffällt. Damals dachte ich, das müsste halt so sein. Das war eigentlich das Einzige, dass wir den mit in Urlaub nehmen wollten und dass wir ihn auch so gerne zu Spaziergängen mitnehmen können und wenn wir dann noch was trinken, dass er da mit kann. Grundsätzlich war das Alleinebleiben nicht so wichtig, weil ich ja zu Hause war. Aber das fiel ihm nicht schwer. Also er hatte jetzt nicht wirklich eine Verlassensangst. Wir haben es da mal ausprobiert, ne? 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde und haben es so gesteigert. Und das ging immer sehr gut. Er hat halt geschlafen. Ja, das waren halt so die Anforderungen, die wir hatten, dass er mit uns mit kann, überall hin.
Das ist natürlich schön. Hat sich das denn auch so bewahrheitet oder war das dann,
Ja.
oder da können wir später drauf kommen oder willst du gleich erzählen, ob das
Nee,
dann auch
ich
so
kann auch
gepasst hat?
erzählen. Ja, es hat wirklich sehr gut gepasst. Also Flynn ist ein sehr aufgeschlossener und freundlicher Hund. Ja, er war halt Welpe und ist unter Hunden aufgewachsen. Damals seine ersten 3 Monate und boah, dann hat auch jeden Hund begrüßen und jeden Menschen begrüßen und hat sich auch gerne streicheln lassen. Demnach war das eigentlich nie ein Problem, um ihn mitzunehmen. Und wir haben dann auch darauf geachtet, ihm halt zu zeigen, zur Ruhe zu finden. Aber es hat irgendwie nie so geklappt. Also wenn wir dann da am Tisch saßen und ihm dann gesagt haben, er soll sich dann bitte hinsetzen oder hinlegen, dann dauerte das so 2 Sekunden und er stand wieder auf. Und wir hatten damals eigentlich mehr Stress damit, dafür zu sorgen, dass er liegen bleibt, als dass wir von dem Abend genießen konnten. Und dann waren da halt noch mehr so Situationen, dass ich ihm versucht habe, bestimmte Dinge beizubringen und dann letztendlich gemerkt habe, dass ich zu viel Druck aufbaue, ihn zu sehr unter Druck setze. Und so fing es dann eigentlich an, dass ich so meinen Weg gesucht habe, wie schaffe ich es, eine Verbindung zu dem Hund aufzubauen? Und wie schaffe ich es, ihn zu verstehen? Oder wie schaffe ich es, ihm zu vermitteln, mich zu verstehen? So ging eigentlich die Suche dann los. Ich bin mit ihm dann auch einmal in der Hundeschule gewesen. Und habe mir damals nur gedacht, nee, das ist es aber auch nicht. Das war mir auch so zu militärisch und zu streng alles. Und er hat das sich total beeindruckt damals angeguckt in der Welpengruppe. Aber ich weiß nicht, also das, was wir da gelernt haben, das konnte ich zu Hause auch machen. Und dann eines Tages kam ich dann auf den sozialen Medien auf ein Video von einem Hundepsychologen aus Kassel, der auch in Berlin wohnt. Und der hat ein Video damals veröffentlicht über die Leinenführigkeit und wie Hunde denken und die Welt wahrnehmen und hat das erklärt. Und das hat mir so komplett den Druck genommen und das hat sich sehr gut für mich angefühlt. Mit ihm habe ich dann auch Kontakt aufgenommen und er erklärte mir dann, dass er Hundepsychologe ist, wo er seine Ausbildung gemacht hat. Und da hatte ich ihn damals gefragt, ob es nicht mal möglich wäre, so eine Art Berufseinsteigerpraktikum zu ihm zu machen, um mal so einen Einblick zu bekommen, was macht er denn in seiner Arbeit. Und das war alles okay. Ich habe ihn dann eine Woche begleiten können und das war für mich tatsächlich ein Schlüsselerlebnis. Einfach, weil er mir viel erklärt hat, wie Hunde die Welt halt wahrnehmen und sehen und wie die Eindrücke auf sie prasseln und auf was man Rücksicht nehmen kann, um es dem Tier einfacher zu machen. Und ich kam dann nach einer Woche nach Hause und habe meinem Mann gesagt, alles, was wir bisher gemacht haben, die Kommandosprache, dass der ins Körbchen muss, wenn wir nach Hause kommen und ins Körbchen muss dann mal wieder gehen und sich nicht freuen darf, wenn wir nach Hause kommen und so. Ich sage, das lassen wir jetzt mal alles fallen und beziehen den Hund wirklich ein. Ich sage, weil so wie wir es jetzt gemacht haben, schaffen wir es ja gar nicht, eine Beziehung aufzubauen. Der Hund ist immer weggelaufen, wenn wir uns zu ihm auf die Couch gelegt haben. Und haben wirklich gemerkt, da stimmte halt einfach was nicht. Aber seit dem Tag, als wir angefangen haben, alles viel lockerer zu betrachten und den Hund auch mal seine eigenen Erfahrungen machen zu lassen, eigene Methoden rauszufinden und mit bestimmten Situationen umzugehen, und wir uns mehr und mehr mit der Hunde- und Körpersprache beschäftigt haben, umso mehr wuchs die Beziehung und umso mehr wurde es eine Freundschaft, eine Partnerschaft und das gegenseitige Verständnis wächst. Also ich habe das Gefühl, umso mehr Verständnis wir dem Hund gegenüberbringen, kommt da auch irgendwie was zurück.
Du sagst, du hast, als du das Video geguckt hast, da hat dich schon etwas sehr erleichtert. War es denn vor allen Dingen, was dir den Druck genommen hat?
Mir hat der Druck genommen, wie erklärt wurde, wie die Hunde denken und die Welt sehen. Dass das komplett anders ist, als wie wir die Welt wahrnehmen. Und da habe ich für mich verstanden, dass es wichtig ist, dass wir als Hundehalter lernen, uns darauf einzulassen oder zu lernen, okay, anders die Umgebung oder die Umwelt zu betrachten und zu versuchen, in den Hund hineinzuversetzen. Mehr Empathie auch dafür zu zeigen, warum der Hund auf das und das jetzt so reagiert, wie er reagiert. Da war ein Schlüsselerlebnis damals, als ich den Hundepsychologen begleitet hatte. Das war tatsächlich der erste Hund. Das war ein Schäferhund, der sehr leinreaktiv war, wenn es um Hundebegegnungen ging. Und da hatte er erzählt oder erklärt, dass die Hälterin den Hund sehr kurz hält und viel Spannung aufbaut, wenn es an eine Hundebegegnung geht. Er hatte dann gezeigt, was passieren kann, wenn man den Hund auch mal loslässt, hat eine Schleppleine dran gemacht. Der Hund hatte also plötzlich die Möglichkeit, seine Umgebung auch mal zu entdecken, zu schnüffeln. Da wurde aus einem sehr harten Schäferhundblick plötzlich ein total aufgelöster Hund, der das Leben genossen hat, der sich im Gras gewälzt hat, der plötzlich strahlende Augen hatte und das innerhalb von 5 Minuten. Und das war für mich der Moment, wo ich dachte, ja, das will ich machen. Ich will auch Hunden helfen, sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen und ich möchte den Menschen zeigen, wie man dort einen Hund findet, seinen Hund besser verstehen lernt.
Das ist wirklich ein schöner Moment. Das wünscht man auch so vielen
Das war
Hunden, die man,
wunderbar.
ja, die man so tagsüber irgendwo auf der Straße sieht und die auch so einen, ja, so einen traurigen, abwesenden Blick haben, weil sie sich denken, okay, irgendwie komme ich auch durch diesen Spaziergang. Und dann kommt jemand und sagt, hier, du hast mal Zeit zu schnuppern, zu gucken, dich zu wälzen. Das ist so schön.
Ja, genau.
Ich hatte gar nicht
Ja,
gefragt, welche
richtig.
Rasse dein Hund ist und wie groß er am Ende geworden ist.
Ah ja, genau, das ist vielleicht gut zu erwähnen. Also was jetzt genau an Rasse drin steckt, das wissen wir nicht. Es ist sowieso ein Mischling. Aber ich kann mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass da ein Herdenschutzhund mit drin ist. Und ja, genau. Als ich mich dann mit dieser Thematik beschäftigt habe, wurde mir auch einiges klar. Und teilweise hatten wir dann Situationen, dass mein Mann sagt, der Hund hört nicht und der ist so stur und der hört einfach nicht. Und ja, dann haben wir uns dann mit der Thematik Herdenschutzhund mal auseinandergesetzt und da gingen uns ganz viele Lichter auf. Und da haben wir dann auch unsere Strategie geändert.
Inwiefern? Was
Ja.
habt ihr vorher gemacht und wie habt ihr es danach geregelt?
Also, am Anfang haben wir es ganz klassisch gehalten. Wir haben dann probiert, diese Basis-Grundlagentrainings, Sitz, Platz, bleib. Ab und zu habe ich auch ein paar Tricks mit ihm gemacht, einfach nur, wenn es draußen geregnet hat, als Zeitvertreib. Jetzt haben wir dann aber angefangen, ihn mehr zu beobachten und zu schauen, was macht er denn eigentlich draußen. Wie soll ich sagen? Also ein Herdenschutzhund ist ja dazu gezüchtet worden, um selber Entscheidungen zu treffen. Und wir haben einfach gelernt, damit umzugehen. Viel Management betrieben. Wir haben Städte, Stadtteile oder sonstiges vermieden, wo zu viel los war. Haben also, da wir sowieso eher ländlich wohnen und halt nur ein Ortszentrum haben, eigentlich die perfekten Voraussetzungen für ihn, um auch ruhige Spaziergänge zu machen. Wir gehen keine Runden mehr mit ihm. Also Kilometerrunden war sowieso nichts und haben das auch schnell gemerkt, dass er sehr schnell müde wurde und machen jetzt eigentlich eher schnellere Stehspaziergänge und sehen halt, dass er viel beobachtet, viel guckt, viel schnüffelt. Er liebt es ungemein, im Garten zu liegen und aufzupassen und zu wachen. Haben Dinge gelernt, die in seinem Verhalten normal sind, dann halt auch so anzunehmen. Und dann nicht zu sehr gegenzuarbeiten oder zu sagen, nee, das darfst du nicht oder nein, das darfst du nicht. Sondern wenn da jetzt wirklich mal eine Situation war, die schwierig war, haben wir gelernt, ihm ein Alternativverhalten anzubieten oder ihn abzulenken und aus einer Situation rauszuholen, die für ihn schwierig würde.
Was waren schwierige Situationen für ihn?
Letztendlich wurden Hundebegegnungen schwer. Wenn wir auf viel zu schmalen Wegen waren und uns ein Hund entgegenkam, dann ist dieser 35-Kilo-Hund in die Leine gesprungen und ja, ich ging meistens mit ihm Gassi und das war für mich eine ganz furchtbare Situation und sehr stressig. Wir haben dann erstmal damit angefangen mit Ausweichen, Bögen laufen. Ich habe schon sehr früh darauf geachtet, wie reagiert er. Also meistens riecht er die Hunde schon, bevor ich die überhaupt sehe. Da habe ich also gelernt, darauf zu achten, wenn er anfängt zu schnüffeln oder wenn er sich schon selber umdreht, dann weiß ich, okay, da ist irgendwer, da kommt jemand um die Ecke und bin dann umgekehrt. Wir haben dann einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich habe mir dann jetzt vor kurzem gesagt, wir versuchen ja den Kunden immer zu erklären, wenn die an einem Problem arbeiten möchten, dann sollen sie es an dem Ort, wo das Problem ist, dran arbeiten. Ne? Also wenn jetzt ein Hund nicht im Restaurant sitzen kann, dann soll man im Restaurant üben. So. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wenn jetzt Kontakte an der Leine ein Problem sind, dann muss ich das üben. Dann muss ich das kontrolliert üben. So, und was habe ich dann gemacht? Immer wenn uns jemand entgegengekommen ist, habe ich denjenigen gefragt, ja, darf mein Hund mal Hallo sagen? Und bin dann mit einer sehr freudigen Stimme und ganz viel Hi, Titai und Tralala habe ich mit den Leuten geredet, um Flynn schon das Gefühl zu geben, hier steht kein Feind vor uns, hier will uns niemand auffressen. Das ist ja ganz toll, dass die Leute jetzt auch hier spazieren gehen. Und dann ist es eigentlich mehr so ein kurz schnuppern lassen, um dann weiterzugehen. So, wenn wir an jemandem vorbeigehen, dann sagen wir ja auch kurz Hallo oder Guten Tag und dann gehen wir weiter. Und das habe ich mit ihm jetzt versucht zu trainieren. Ich hatte zum Glück auch immer Menschen, die das mit sich haben machen lassen, die dafür offen standen. Und es ging immer gut. Und seitdem sind unsere Hundebegegnungen so entspannt geworden. Noch nicht 100%, wo ich sein möchte, aber es ist um einiges besser geworden. Das ist natürlich nicht für jeden Hund was. Es gibt auch Hunde, die da gar keine Lust drauf haben. Aber ich merke, wenn er die Möglichkeit hat, doch mal kurz schnuppern zu können, also mal kurz Hallo sagen zu können, dann kann er viel leichter weitergehen.
Ja, das kenne ich von Cookie, wenn er hinterher schnuppern kann. Das fällt ihm dann auch schon leichter. Aber es gibt immer noch Situationen, hatten wir gestern, musste ich gerade drin denken, auch so ein schmaler Weg. Ich bin nicht zurückgegangen, sondern habe mich da so ein bisschen an die Seite gestellt. Ich dachte, es klappt, aber der Bobtail war eine zu große Herausforderung. Die Distanz war zu
Oh.
klein, hat er sich aufgeregt. Naja, aber dann an anderen Stellen
Ja.
geht es auch wieder. Es ist ja auch mal tagesformabhängig und ja, da braucht man viel Geduld, ne? Und man darf nie an sich zweifeln.
Genau, das war auch ein ganz großer Arbeitspunkt, meine Emotionen in den Griff zu bekommen und positiver zu denken und nicht negativer, denn ich merke einfach, wie sehr Flynn meine Emotionen spürt und alles hat dann Einfluss auf was auch immer wir unterwegs begegnen. Und seitdem wir viel positiver durchs Leben gehen, ist er auch wieder viel offener. Und da freue ich mich halt einfach so, dass diese Unsicherheit immer mehr ja, verschwindet und er sich wohler fühlt, außer bei Rüden. Das ist und bleibt, glaube ich, ein Problem.
Da
Ja.
gehst du dann einfach, beziehungsweise hältst du aus oder versuchst du dann schon vorher einen Bogen zu gehen?
Ich versuche vorher im Bogen zu gehen, wenn der an der Leine ist. Wenn wir im Freilauf sind, dann merke ich, dass er, also er ist ein Künstler, was die Hundesprache betrifft und die Körpersprache. Und er ist auch sehr höflich. Und das ist tatsächlich immer nur an der Leine, was ich halt auch verstehe. Es ist ja schon eine Einschränkung und genau, da versuche ich dann halt auch auf ihn einzugehen. Und wenn er sich dann wegschnüffeln will, dann gehe ich mit ihm dann schon einen Bogen. Oder werf Leckerlis in eine andere Richtung. Und dann nimmt das sehr dankbar an. Dann sucht er die im hohen Gras und ist dann beschäftigt, bis dann der gegenüberkommende Hund dann weitergegangen ist. Dann lasse ich ihn noch hinterher schnüffeln und dann ist die Welt in Ordnung. Also das ist so unsere Strategie.
Ja, eine schöne Strategie auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es denn noch andere Herausforderungen, wo er so ein bisschen aus der Hose springt?
Ja, eine Situation, wo ich tatsächlich noch ein paar Fragezeichen habe. Und zwar ist es der Nachbarshund, der Olli, ein Bullterrier. Flynn kann ihn absolut nicht leiden. Und wenn Flynn dann im Garten ist und er riecht schon, ob der Olli dann im Nebengarten ist, oh, dann wird Party gemacht am Gartenzaun. Und da steigert er sich dann so rein, dass ich ihn da kaum rausbekomme. Ich versuche ihn dann immer mit einem Würstchen oder irgendwas abzulenken mit dem Geruch. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber auch da versuche ich geduldig zu bleiben und ihm dann zu erklären, dass es doch nur der Olli ist und der macht doch nichts und der kommt doch nicht hier in den Garten. Es ist doch alles gut. Und dann, wenn ich dann seine Aufmerksamkeit habe, dann schaffe ich es ihm dann auch reinzubekommen und dann wird er drin ganz doll gelobt natürlich, dass er seinen Job so toll ausführt, dass er mit einem positiven Gefühl aus der Situation kommt. Ja.
Ja, das ist wichtig, ne? Dass man das dann noch so ein bisschen auflöst, auch vielleicht auch an dem Ort, wo es vielleicht stattgefunden hat, obwohl wenn der Nachbarshund dann noch im Garten ist, ist das natürlich noch schwierig. Aber kann man da
Ja.
vielleicht ein bisschen Distanz zum Zaun, noch einen zweiten Zaun ziehen? Würde das helfen?
Ja, das ist das Nächste, was wir machen werden, weil ich es halt so schade finde, dass er da diesen Stress so erlebt, ne? Ansonsten macht er seinen Wachposten am Gartentor immer super. Da wird ein paar Mal gebellt, dann komme ich raus, bedanke mich dann bei ihm, sage ihm, dass er das toll gemacht hat. Ich gehe mal schauen. Und für ihn ist es schon okay, wenn ich da bin. Also anfangs blieb er dann kurz stehen und hat noch geguckt. Wenn ich jetzt am Tor bin, dann geht er schon wieder und macht irgendwas anderes im Garten. Aber am Gartenzaun ist halt schwierig. Also da muss ich aber sagen, der Olli, der provoziert es auch ganz schön.
Die geifen sich da
Ja.
schön an am Zaun.
Der Olli, der bellt gar nicht. Der Olli,
Ach
der bellt
so.
tatsächlich nur, wenn er im Garten ist, aber Flynn drinnen ist und ruft ihn dann quasi. Oh, das finde ich so gemein.
Ich bin draußen, reg
Wo
dich
bist
auf.
du? Du machst das immer so schön.
Ja, wahrscheinlich sitzt er da mit
Ja.
Popcorn und freut sich, dass jetzt
Ich
wieder die
glaub's
Show.
auch.
Ja, gemein, echt fies.
Ja, wirklich. Ansonsten dürfen wir uns wirklich nicht beschweren.
Und da dürfen auch Menschen dann aufs Grundstück gehen, wenn du nicht da bist? Oder musst du erst die Erlaubnis erteilen, sagen, die sind in Ordnung, die dürfen rein?
Ja, das ist sehr interessant, die Frage. Das ist gut, dass du sagst. Bisher war immer alles gut, bis wir mal einen Postboten hatten. Bei gewissen Männern, wenn mein Mann nicht zu Hause ist, dann kommen bestimmte Leute nicht rein. Nur Männer. Und auch nur gewisse Männer. Also ich weiß nicht, ob der Flynn da irgendwas spürt oder ob die ihm da nicht geheuer sind. Aber ansonsten ist er sehr offen tatsächlich, ja.
Na, Gott sei
Ja.
Dank. Und ich meine, für dich ist es ja auch nicht schlecht, wenn er nicht jeden aufs Grundstück lässt, ne?
Ja, ich finde es gar nicht verkehrt,
Ne?
genau.
Eben. Ist ja auch
Genau, er
beeindruckend, wenn da
passt auf.
35 Kilo stehen. Ein plüschiges
Ja, er
weißes
hat
Fell habe ich
so
gesehen.
ein, ja, genau. Und so ein liebes Gesicht, ne? Also
Ja.
da könnte man gar nicht denken, was da aus dem rauskommen kann.
Das glaube ich. Du hattest gesagt, ihr hattet euch ja vorgestellt, wenn ihr mal in eine Bar geht, dann kommt der Flynn auch mit. Er ist ja nun auf dem Bauernhof aufgewachsen und kann er das? Also kann er so viel Trubel aushalten?
Tatsächlich ja, weil wir es halt wirklich auch von Anfang an, ab dem Moment, wo es möglich war, geübt haben, dass ich ihn nach dem Spaziergang, ne, wir machen immer einen Spaziergang, dann ihm die Zeit lassen zum Schnüffeln, dann hatte er ja schon sehr viele Eindrücke und dann sind wir noch eine Kleinigkeit trinken gegangen. Und haben wirklich klein angefangen, haben was getrunken, wir saßen da vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde und dann sind wir wieder weitergefahren. Und durch die Spaziergänge ist er schon sehr müde gewesen und mittlerweile, wenn wir den mitnehmen, der legt sich gleich unter den Tisch und schläft. Das ist ein
Was?
Traum.
Wirklich? Und auch wenn ein
Ja.
anderer Hund reinkommt, bleibt er liegen oder?
Nee, nee, darum,
Nein.
das ist wohl eine Managementgeschichte, da frage ich halt auch immer, habt ihr irgendwo ganz weit hinten einen Tisch? Und können wir den so stellen, dass der Flynn bestens noch hinterm Tisch liegt und nicht alles im Blick hat. Und dann funktioniert es wirklich super. Aber wenn jetzt andere Hunde kommen, das registriert er und das meldet er dann auch. Und dann sage ich immer, alles gut, die dürfen sich auch hierher setzen. Die kommen auch was trinken, ist alles in Ordnung.
Das ist schön. Ja, wir hatten Glück zweimal. Wir waren mit Cookie im Café jetzt im Sommer draußen und dann lag er auf seiner Decke und dann irgendwann liegt er dann auch da, weil er sich freut, es gibt immer Kekse. Und irgendwann sind wir ja konzentriert mit unserem Eis und dem Kaffee beschäftigt und dem Kuchen und dann merkt er, okay, jetzt kann ich mich auch hinlegen. Sobald aber ein
Ja,
anderer Hund
genau.
das Café betritt, ist es vorbei. Aber dann kann ich auch sagen, der darf hier auch sein, das interessiert ihn nicht. Der darf hier nicht sein. Das ist sein Café.
Nee.
Und hatten wir immer zum Glück schon ausgetrunken und konnten dann die Szene verlassen, ne? Ja,
Oh,
das
ach
ist
Gott.
dann, ja.
Also das letzte Mal hatten wir auch noch ein Eis gegessen und da war dann auch die Situation, dass sich ungehörigerweise eine Familie mit ihrem Hund 2 Tische neben uns hingesetzt hat. Wie konnten die nur?
Das geht
Und
nicht.
da habe ich, nee, absolut nicht. Aber ich habe dann auch mal gefragt, ich sage ja, ich sag, mein Hund ist gerade total unsicher. Dürfte der vielleicht mal kurz schnuppern? Und wir hatten gesehen, dass ihr Hund auch gerne Kontakt knüpfen wollte. Ja, Bianca, was soll ich dir sagen? Die beiden haben sich beschnüffelt und dann sind die zu uns zurückgekommen, haben sich hingelegt und es war Ruhe die ganze Zeit, alles kein Problem.
Super, das ist toll.
Ja.
Wir hatten neulich auch eine Familienfeier und meine Tante und meine Cousinen haben ihre Hunde mitgebracht und dann ein großes Hallo. Und dann mussten wir erstmal rausgehen, spazieren gehen miteinander und nachdem wir sozusagen einen Spaziergang gemacht haben und die Hunde sich beobachten konnten, danach ging es dann. Dann konnten sie es
Ach,
auch
toll.
zusammen aushalten. Zwar
Ja,
nicht dicht aufeinander,
genau.
aber immerhin. Ja, es ist
Ja.
oft so, genau wie du sagst, dass man erstmal gucken muss, wie geht's dem Hund jetzt eigentlich? Na, der ist wahrscheinlich auch total unsicher, was da jetzt für ein anderer Typ angekommen ist und was er von dem erwarten kann, weiß er ja auch nicht. Ist der jetzt
Ja, und
auch
dann
so
auch noch
nett
ein
und ruft
Rüde.
und ja, eben.
Entschuldigung.
Das war die
Ja.
Bestätigung.
Genau.
Ist das Flynn?
Das ist Flynn, ja, der
Ach
passt
cool.
auf.
Super. Sehr schön, dass wir ihn
Ja.
jetzt auch gehört haben.
Ja.
Hat er denn auch Hundefreunde, die er regelmäßig treffen kann?
Ja, also von meiner Freundin, damals der Shami, der hat mir enorm geholfen in der Begleitung von Flynn. Shami ist ein sehr, also der ist einfach nur toll. Das war ein oder ist immer noch ein erwachsener Hund, der fest in seinen Pfoten steht und ein Straßenhund durch und durch und sehr souverän und ruhig und der ist der perfekte Welpensitter. Und der hat mir ganz doll geholfen, was Flynn betrifft und hat Flynn hier die Welt gezeigt und beigebracht. Und er ist auch ein enormer Ruhepol. Also, sobald Shami sich hingelegt hat, hat Flynn sich auch hingelegt. Und genau, da haben wir da gehen wir jeden Tag mit spazieren, seitdem Flynn bei uns ist. Das sind die besten Kumpels. Und man sieht auch jetzt, wo Flynn erwachsen ist, wie er immer noch zu Shami aufschaut. Und dann haben wir halt noch Freunde, die Hunde haben, wo es sehr gut geht. Und ich habe tatsächlich eine Hündin, der ich Gassi gehe regelmäßig. Und die beiden konnte ich auch zusammenbringen. Die lieben sich abgöttisch. Eine kleine, süße Border Collie Dame. Und ja, genau. Also der hat seine regelmäßigen Kontakte und feste Kontakte.
Das ist ja auch ein großes Glück, wenn man so einen souveränen Hund noch hat, der da so ein bisschen Arbeit mit übernimmt, ne?
Ach, das ist Gold wert. Also die können es untereinander so viel besser vermitteln. Und ich muss sagen, Shami kommuniziert sehr fein. Man muss schon einen geschulten Blick haben, um zu erkennen, was er sagen möchte. Und das hat einen enormen Eindruck auf Flynn gehabt. Das hat mich wirklich sehr entlastet und sehr geholfen. Da bedanke ich mich jeden Tag bei Shami für.
Ja. Ach Mensch, das ist schön. Wie sieht's denn aus mit dem Thema Futter bei Flynn? Wie habt ihr ihn gefüttert am Anfang und hat sich da was verändert?
Ja, also wir hatten damals Trockenfutter mitbekommen, was er bei der Familie bekommen hatte. Und wir haben aber schnell gemerkt, dass er das nicht so gerne hat. Er hat es halt lieber stehen gelassen. Und dann hatte ich ein Trockenfutter von der Tierärztin bekommen für die Darmflora. Und das hat er dann auch eine Zeit gegessen und dann wieder nicht. Und dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und wir hatten angefangen zu barfen. Aber dann habe ich gemerkt, also er lässt gerne mal was übrig oder isst auch mal einen Tag nicht. Ich fand es sehr schwierig, so herauszufinden, was jetzt das Richtige ist. Und letztendlich haben wir das Barfen auch aus hygienischen Gründen dann sein gelassen, weil er halt das gerne auch mal stehen gelassen hat oder nicht ganz aufgegessen hat. Ja, also viele Herdenschutzhunde sind nicht so futteraffin. Und ja, letztendlich hatte ich dann während meiner Ausbildung mich auch mit dem Thema Ernährung sehr oberflächlich beschäftigt. Und wir haben uns darauf geeinigt, wenn wir im Urlaub sind, dann muss das Futter halt mit können, das muss haltbar sein. Und wir haben uns dann jetzt für ein hochwertiges Trockenfutter entschieden. Mit Probiotika drin, wo eigentlich alles drin ist und auch alle Spurenelemente, die er braucht. Und genau, das bekommt er jetzt. Und das futtert er auch sehr gerne. Da bin ich sehr froh. Jetzt haben wir aber auch, dass wir öfter mal essen von uns, sofern es nicht giftig ist, bekommt er halt auch von uns was ab. Er bekommt jetzt die Hälfte Portion Trockenfutter und dann gekochtes Essen.
Das finde ich ja
Freut
auch
er sich
gut.
immer sehr.
Ja, eben.
Ja.
Erstmal so ein bisschen Abwechslung, mal ein anderer Geschmack, aber Ja. Was vor allen Dingen ja auch wichtig ist, ein bisschen Vielfalt auf dem Teller, damit eben auch das Mikrobiom ein bisschen vielfältiger ist. Das hilft ja auch seinem Immunsystem, ne?
Genau, richtig. Das war, super. Ja.
Apropos Immunsystem. Du sagtest ja, seit dieser schlimmen Erfahrung am Anfang mit den Würmern und der Parvovirose ist es jetzt stabil gewesen. Also ist seine Gesundheit stabil. Wie sieht's denn aus? Ein Herdenschutzhund mit seinen Kilos, also ein Herdenschutzhund mit 35 Kilo. Wie sieht's aus mit seinem Bewegungsapparat?
Er ist dann, nachdem er dann wurmfrei war und im Leben bei uns angekommen ist, sehr schnell gewachsen und hat sehr schnell zugenommen. Es ging, also wir haben irgendwann mal geguckt und dachten, boah, du bist schon so groß. Bitte bleib so oder nicht noch größer werden. Aber er ist schon echt groß geworden. Und die Hüfte sieht gut aus. Aber mir ist dann halt irgendwann auch aufgefallen, dass er so ein bisschen steif läuft hinten. Mir ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass er ab und an hinten mit der Kralle leicht über den Asphalt schabt und dass er sehr lange braucht zum Kot absetzen. Und das hatte ich dann mit einer Hundetrainerin besprochen, bei der ich Praktikumsstunden absolviert habe. Und sie sagte, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, mit ihm mal zu einem Osteopathen zu gehen. Und ich hatte tatsächlich in der Woche, wo ich da zum Praktikum war, bei der Osteopathin ihres Vertrauens ganz spontan einen Termin bekommen und bin dann mit ihm dahin gefahren. Sie konnte tatsächlich beim ersten Mal schon eine komplette Sitzung machen. Das kam bei Flynn enorm gut an. Er hat sich darauf eingelassen, er war sehr offen und sie sagte, dass sie halt der Meinung ist, dass das Trauma sich so in den Nacken gesetzt hat, dass es eine Verspannung ist, die dann für diese steife Hüftbewegung sorgt. Und das ist jetzt vor 2 Monaten gewesen, dass wir da waren und nach einer Sitzung ist es schon leicht lockerer geworden. Ich bin jetzt Ende des Monats nochmal da, da werden wir dann wieder hingehen und mal schauen, wie es dann weitergeht.
Das ist ja super.
Ich mache auch alles dafür, ne? Er bekommt so diese Lippmuschel. Auch für den Darm kriegt er dann noch so ein 369 Omega-Öl. Mhm. Auch eine andere Muschel, aber das ist für die Zähne. Ich fand das ganz wichtig, weil die Nelly musste damals tatsächlich wegen einer starken Arthrose und porösen Hüfte und HD und allem drum und dran eingeschläfert werden. Und ich glaube, dass es bei mir so einen großen Eindruck hinterlassen hat, dass ich gerade versuche, alles Mögliche zu tun, um ihn für immer leben zu lassen.
Probleme. Ja, auf jeden Fall, das ist so wichtig und man kann auch nichts falsch machen, wenn man diese guten Öle noch in sein Futter gibt, dann ist es ja für alles gut, fürs Fell und fürs Gehirn und ja, gerade so ein junger Hund, der braucht ja auch viel Energie und ja, das ist gut, darauf früh zu achten, auf jeden Fall. Ja. Sehr gut, dass ihr da auch in guten Händen seid bei der Osteopathin.
Ja, das ist wirklich ganz toll, ja.
Habt ihr denn eine Hunde-Tier-Krankenversicherung abgeschlossen?
Ich würde so gerne, aber das gibt es hier tatsächlich nicht in Belgien. Ja, finde ich ganz schlimm. Man weiß ja nie, was passieren kann, ne? Aber dafür legen wir halt monatlich was an die Seite und versuchen es auf die Art und Weise zu lösen. Aber Flynn ist wirklich ein sehr, ja, so günstiger Hund. Seitdem hat er einfach nichts mehr.
Super, das soll auch so bleiben.
Und, genau, ist vital und freut sich des Lebens und ist einfach ein super glücklicher Hund und Schlaftablette auch. Aber wenn es dann mal sein muss, dass wir rausgehen, dann ist er halt komplett da und freut sich und alles ist toll.
Ja. Du hattest vorhin gesagt, auch lange Stehspaziergänge. Das heißt, du brauchst auch viel Stehvermögen, ne?
Ja, wirklich. Also für eine Tour, wo du vielleicht innerhalb von 5 Minuten ganz normal durchschlenderst, da brauchen wir mittlerweile eine halbe Stunde für. Ja. Und es ist dann halt auch interessant, neben ihm zu stehen und mal so reinzuhören, okay, was hört er denn jetzt? Oder wo schaut er hin und was nimmt er denn jetzt so wahr? Und da passiert ja richtig viel. Das ist ja der Wahnsinn, was auf so einer kleinen Strecke dann für Eindrücke auf ihn passt. Und wir wohnen gleich an der Schule. Und mir ist aufgefallen, dass er, wenn dann die Schule vorbei ist, und da ganz viele Kinder rumgelaufen sind, ja, da kommen wir kaum weiter. Es ist der Wahnsinn. Da hat er, glaube ich, das Gefühl, dass er gar nicht genug Gerüche eininhalieren kann. Da ist so viel los dann. Es ist schon spannend, ihn dabei zu beobachten, ja.
Ist er denn auch scharf auf weggeworfene Pausenbrote?
Tatsächlich oder? Nicht so.
Ja. Nee. Fällt mir gerade ein, wenn man so an Schule denkt. Ja.
Er ist auch wirklich absolut kein Obst oder Gemüse. Ich versuche es immer wieder Also wenn es kein Fleisch ist, dann nimmt es einfach nicht. Ich habe dann von einer Kollegin mal gehört, dass sie fürs Hundetraining so die veganen Wiener Würstchen auch benutzt und dachte mir, oh ja, komm, das probiere ich mal, weil die riechen eins zu eins wie die normalen. Ich habe es ihm hingehalten, der hat mich angeguckt, als würde er mir sagen, willst du mich veräppeln? Also du nimmst mich das jetzt echt auf den Arm hin, ne? Sagt er, das esse ich nicht. Ich so, boah, ja gut, dann halt die richtigen Würstchen.
Ja, da kann man Cookie auch nicht mit überzeugen. Die Nase ist einfach zu gut und sie erkennt, das
Ja.
ist kein Fleisch. Was willst du? Also ich muss ihm auch Gemüse immer wieder unter das Futter mischen. Also ich rasple das dann und dann mische ich es einfach drunter und dann frisst das mit. Aber würde ich ihm so, also wenn ein Stück Möhrchen nicht ordentlich geraspelt ist, dann liegt es neben dem Napf.
Das kenne ich. Da wird schön drumherum gefuttert.
Ja, das geht. Ich habe eben im Sommer, ich dachte, oh, Blaubeeren sind ja auch, Heidelbeeren sind so gesund und Antioxidantien und so. Zack, die lagen alle neben dem Napf. Kannst du nichts machen.
Was mir schon mal hilft, ist, wenn ich wirklich eine Suppe mache, die kalt mache und dann ein bisschen unter das Trockenfutter gebe. Das ist da dann schon.
Das ist auch eine gute Idee.
Also ich mache es alles. Wir haben so ein Suppengerät, das macht die Suppe quasi von selbst, man muss alles reintun und Wasser. Und dann hat man eine schöne glatte Suppe und da gebe ich eben vor allem im Sommer gerne mal so eine kalte Suppe mit in den Futternapf.
Super Idee. Das ist echt gut. Ist ja so ein bisschen auch wie mohrische Karottensuppe. Das fressen die Hunde ja auch im Grunde immer ganz gerne, ne?
Meiner nicht.
Oh, das ist schade.
Das ist echt schade. Ich sehe so viele Hunde, die sich so gerne mit einer Möhre oder so vergnügen. Und ich kann den Flinder einfach keinen Gefallen mit tun. Will er
Nee.
nicht.
Was haben wir schon für vegetarische oder vegane Leckerchen gekauft? Sind in der Hoffnung, nö, werden ausgespuckt oder der Kopf wird weggedreht. Nein, das möchte ich nicht.
Das ist dann auch so ein abwertender Blick, ne? Ich finde
Ja.
dann, also dieser Blick, also was hältst du mir denn jetzt hier unter der Nase? Und dann
Ja.
denke ich immer, Junge, du hast auf einem Bauernhof gelebt.
Ganz
Wie kann man
genau.
so wählerisch sein?
Richtig. Nee, nee. Also die wissen schon, was gut ist. Und das ist ja auch gut so, ne? Das ist ja eigentlich
Natürlich,
auch
wir haben
gut.
ja auch alle unsere Vorlieben, ne?
Eben, richtig. Mich kann man auch mit Grünkohl jagen.
Oh, den finde ich tatsächlich lecker.
Wisst ihr? So ist das. Also deshalb ist das schon ganz gut, wenn die Hunde auch zeigen, nee, das möchte ich nicht. Ja gut, dann muss man halt die Leckerchen wieder verschenken. Ne? Es gibt immer einen
Ja,
Hund, der
das
alles frisst.
genau richtig.
Schöne Geschichte. Jetzt, dass es Flynn so gut geht und wenn du jetzt Menschen die Geschichte von Flynn erzählst, auf dem Spaziergang, Nachbarn, gibt es dann auch negative Reaktionen, die sagen, na ja, aus dem Auslandstierschutz hätte das sein gemusst?
Also
Jetzt auch
ich
bei
kann es
dir?
tatsächlich, ja, ich kann es tatsächlich in einer Hand abzählen. Ich hatte drei Begegnungen. Die erste war tatsächlich von meinem Vater. Der sagte, oh nee, die bringen doch so viele Krankheiten mit. Und ich so, hä? Ich so, Papa, die dürfen gar nicht ohne gesundheitlichen medizinischen Check-up das Land verlassen, beziehungsweise in Deutschland, Niederlande regeln einreisen. Das wird ja alles kontrolliert. Ach so.
Marie, wir haben gerade
Ja.
wieder ganz schlechte Internetverbindung. Kannst du mit der Antwort nochmal anfangen?
Ja, gerne.
Das wäre so schade, wenn sie verloren ginge.
Da hatte ich drei. Und zwar war die erste damals mit meinem Vater. Da hatte ich ihm erzählt, dass wir halt einen Hund aus dem Ausland adoptieren. Und da war der erste Gedanke von ihm, oh nee, die bringen doch so viele Krankheiten hierher. Und da habe ich ihm dann erklärt, dass das nicht möglich ist, weil wenn du bei einer vernünftigen Organisation bist, die sorgen schon dafür, dass der Hund medizinisch versorgt ist, sonst dürften die ja gar nicht in die Niederlande oder Deutschland bzw. Belgien einreisen. Und mittlerweile, also sobald Flynn bei denen reinkommt, mein Papa liebt Flynn, er hat nur noch Augen für den Hund dann und hat all seine Vorurteile über Bord geworfen. Und dann hatte ich noch mit einer Bekannten eine Situation, die damals mit dem Argument kam, warum denn nicht ein Hund aus dem Tierheim in Deutschland? Da sind ja auch so viele Hunde. Ich hatte damals nur das Bild vor Augen, wie die Zustände in den Tierheimen sind in den osteuropäischen Ländern. und fand, dass das so gar nicht zu vergleichen war mit deutschen Tierheimen oder Tierheimen hier. Da war für mich einfach nur klar, dass die Hunde aus diesem Elend rauskommen müssen. Und dieses Elend ist in den deutschen Tierheimen nicht so. Ich habe dann hier in Belgien auch mal im Tierheim gearbeitet und die Mitarbeiter sagen auch, also die Hunde haben es hier teilweise besser als da, wo sie herkommen. Vielleicht ist dann die Umgebung in den osteuropäischen Ländern nicht optimal in den Tierheimen, aber man muss nur in der Nachbarschaft gucken und da sind Hunde, die genauso leiden, weil die in schwierigen Bedingungen leben, bei schwierigen Menschen. Und da war für uns klar, dass der Tierschutz einfach nicht an der Grenze aufhört. Und dann war irgendwann während eines Spaziergangs eine Dame, die dann sagte, ach, das ist aber ein toller Hund. Oh, was ist denn das für eine Rasse? Und als wir dann auch erklärt haben, dass es ein Hund aus dem Tierschutz ist, veränderte sich ihr Gesicht ganz drastisch und eher abwertend Finn gegenüber. Und nee, und das finde ich ja gar nicht gut. Und es gibt ja so viele Hunde hier. Und das war eigentlich eine Situation, wo ich gar nicht mehr drauf eingegangen bin, weil die Frau ihre vorgefertigte Meinung hatte. Und ja.
Man kann nicht alle überzeugen, ne?
Nee. Und das ist auch gut so. Jeder muss seinen Weg finden. Und am Ende geht's ja darum, den Tieren ein gutes Zuhause zu bieten. Und das können wir halt machen, ob es jetzt ein Hund aus dem Tierschutz ist oder ob sich jemand dafür entscheidet, einem Hund aus dem Tierheim ein schönes Zuhause zu bieten. Letztendlich ist dem Tier geholfen und das ist letztendlich doch das Wichtigste.
Eben, ganz genau. Gibt es etwas, was du mit dem Wissen von heute mit Flynn anders machen würdest?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde, wenn ich nochmal einen Welpen adoptieren würde, dann würde ich von Anfang an alles viel spielerischer gestalten. Ich würde viel mehr Spaß mit reinbringen, gar keinen Druck, keine Strenge. Einfach versuchen, durch Spiel und Spaß eine Verbindung zu dem Tier zu entwickeln. Uns ist nämlich schnell bewusst geworden, umso mehr Druck wir rausgeholt haben bei Flynn und umso mehr Vertrauen er zu uns gewonnen hat, hat sich der Rest tatsächlich so auch ein bisschen von selbst erledigt. Also alle Baustellen oder Dinge, die eventuell gestört haben, waren dann gar nicht mehr so schlimm. Und ich würde versuchen, auch mehr intensiver darauf zu schauen, wie der Hund ist, was für einen Charakter der Hund hat. Und dann lernen, darauf einzugehen.
Du hast ihn ja damals auch aufgenommen, als es dir persönlich auch nicht gut gegangen ist.
Das stimmt.
War das im Nachhinein in Ordnung oder hättest du da auch vielleicht heute, würdest du sagen, nee, wir warten noch mal kurz? Oder hat er dir geholfen, auch die Situation viel schneller zu bewältigen?
Eigentlich war es dem Hund gegenüber eine sehr unfaire Situation, weil er als Welpe, der ja selber schon einen Rucksack getragen hat, plötzlich in eine Situation gebracht wurde, mit der er so gar nichts anfangen konnte. Ich konnte ja selber nichts damit anfangen. Und auf der einen Seite war es gut, weil ich halt einen weiterhin Tagesrhythmus hatte und an die frische Luft gekommen bin, weil ja, ne, der Hund muss ja auch raus und sein Geschäft machen. Letztendlich war es für mich auch in dem Sinne gut, weil ich mich mehr auf ihn konzentriert habe, statt auf mich. Aber persönlich würde ich einem Hund nie mehr diese Last aufbürden, für jemanden da sein zu müssen, der gerade mentale Probleme hat. Das finde ich einfach ungerecht.
Was ist denn das Wertvollste, was Flynn dich gelehrt hat?
Ein Gang runterzuschalten. Und geduldiger zu sein und nicht alles irgendwie auf die Goldwaage zu legen, sondern bestimmte Dinge und Situationen einfach mit Humor zu nehmen. Das kann er sehr gut, da habe ich wirklich viel von gelernt.
Ich sehe ihn gerade auch auf deinem Instagram-Account, wenn du magst, verlinke ich den gerne in den Shownotes, dass man sich Flynn auch mal anschauen kann, diesen großen, ja, wie so ein Eisbär.
Ja. Das stimmt.
Das glaube ich, dass der viel Ruhe weitergibt.
Ja. Er hat mir auch gelehrt, um genauer hinzuschauen und viel einfühlsamer zu sein, also mehr Empathie zu zeigen, durch die Ausbildung, du bist ja selber auch Hundetrainerin, lernen wir ja auch die Körpersprache des Hundes. Und er hat mir da diesbezüglich auch enorm viel beigebracht, wenn dann Hundebegegnungen stattfanden. Da konnte ich ganz viel sehen. Und dann auch immer wieder so der Blick zu mir, ist das okay? Ich so, du machst das ganz toll. Er ist also wirklich mein Lehrmeister.
Und ohne ihn hättest du die Ausbildung ja auch nicht gemacht, ne?
Nee, genau. Das stimmt. Der hat das Ganze ins Rollen gebracht. Also letztendlich ist er wirklich ein großer Mehrwert für uns. Die größte Bereicherung.
Ja, hat dein Leben ja auch total verändert, weil du ja jetzt was ganz anderes machst, wahrscheinlich als vorher, ne?
Genau, das stimmt.
Was rätst du den Menschen, die sich jetzt noch mit dem Gedanken tragen, einen Hund zu adoptieren, einen Tierschutzhund? Was sollten sie unbedingt bedenken?
Also ich predige allen Leuten immer, sich vor allem, bevor der Hund ins Haus kommt, sich bitte, bitte mit der Körpersprache zu beschäftigen. Ich finde, das ist so wichtig. Wenn man den Hund lesen lernt, dann kann man so viele unglückliche Situationen schon vermeiden. Das stärkt das Verbinden, weil wenn der Hund dann merkt, dass der Mensch ihn versteht, dann schürt das natürlich auch wieder Vertrauen. Das finde ich persönlich am allerwichtigsten. Und des Weiteren, wenn man sich dann in Kontakt setzt mit einer Tierschutzorganisation, darauf zu achten, ob die Kommunikation stimmt. Dass da jemand ist, der immer ansprechbar ist. Das hat mir ganz viel gebracht damals. Die Vermittlerin war tatsächlich sogar in Bali im Urlaub erreichbar. Also das war für mich Gold wert, wenn man einen Ansprechpartner hat, wo man alle Fragen stellen kann. Und dann würde ich den Leuten auch empfehlen, wenn sie dann mit dem Hund tatsächlich auch trainieren wollen, wirklich zu einer Verhaltensberaterin oder einem Hundepsychologen bzw. Hundetrainer mit hundepsychologischem Fokus zu besuchen, weil die doch den Menschen beibringen, den Hund noch besser zu verstehen und darauf einzugehen. Das finde ich sehr wichtig für ein harmonisches Zusammenleben.
Ja, tatsächlich bringe ich Menschen mit Welpen immer Turid Rugers mit.
Ja,
das Buch.
Ja.
Weil das ist ein schöner Einstieg über die Beschwichtigungssignale, die muss man kennen. Ne?
Das empfehle ich auch allen Leuten. Calming Signals ist das Buch, was jeder im Haus haben sollte, der sich einen Hund holen möchte.
Toll. Was wünschst du dir denn für Flynns Zukunft?
Ich wünsche mir für Flynn, dass er in Kontakt mit unkastrierten Rüden noch selbstsicherer wird.
Sehr gut.
Und dass er sich nicht so schnell außer Fassung bringen lässt diesbezüglich. Ansonsten wünsche ich ihm noch ganz viele tolle Hundebegegnungen und Spaß und Freude und hoffe, dass er glücklich ist bei uns und das ganz alt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Wunderbar. Aber mit dir an seiner Seite hat das ja super getroffen.
Ja, wir haben unseren Weg gefunden zum Glück.
Super. Dann danke ich dir sehr, liebe Marie, für dein Vertrauen, dass du uns Flynns Geschichte erzählt hast und ich wünsche euch alles, alles Liebe.
Gern geschehen. Vielen Dank, dass wir unsere Geschichte teilen durften. Und ich finde es so toll, dass du das machst, um für das Thema zu sensibilisieren und halt auf die Art und Weise, auf eine sehr angenehme Art und Weise, die ganzen Vorurteile aus der Welt zu schaffen.
Das war mein Gespräch mit Marie. Ihren Instagram-Account verlinke ich dir in den Shownotes, genauso das Buch von Turid Rugers über die Calming Signals. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, damit auch andere Cookies Friends finden. Und wenn du die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest oder einfach einen Kommentar dalassen möchtest, dann geht das gerne über das Instagram-Profil Cookies Friends Podcast. Zum Schluss aus aktuellem Anlass noch eine Bitte. Nach den verheerenden Überschwemmungen in Spanien kämpfen viele Tierschutzvereine und Heime dort für das Überleben ihrer Schützlinge. Wie du helfen kannst, verlinke ich dir und lege dir gleichzeitig Episode 39 des Podcasts Jaspers Abenteuer von Christoph Richter ans Herz. Christoph ist regelmäßig selbst vor Ort in Spanien und gibt dir in gut 4 Minuten einen aktuellen Überblick. Soweit von mir. In der kommenden Folge freue ich mich auf die Geschichte von Patricia, die mit mehreren Vierbeiner zusammenlebt und in ihrer Pension Ferienhunden ein Zuhause schenkt. Bis dahin, wir hören uns.